Hallo und grüß euch zu meinem Podcast Sleep Inside, der Talk über Sex, Beziehung und alles, was dazwischen liegt. Ich bin die Verena, Sexologin und Beraterin, und in meinem Podcast reden wir ganz offen über die Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Sex, Beziehung und halt alles, was so dazwischen noch Platz findet. Tabus gibt's bei mir übrigens nicht. Freu dich auf ehrliche Gespräche, spannende Stories und praktische Tipps. Schön, dass du da bist, und jetzt geht's los. Hallo und grüß euch zu einer neuen Folge von Sleep Inside. Und heute möchte ich mir ein Thema anschauen, wo man vielleicht nicht so gern wieder hinschaut, wenn es vorbei ist. Und zwar geht es um das Thema Trennung. Könnt ihr mir jetzt vorstellen, das haben wir wahrscheinlich so sicher mindestens schon einmal miterlebt. Oft haben wir sich vielleicht auch davor die Frage gestellt, so, gehe ich jetzt? Ist jetzt der richtige Moment? Und wieso ist das so zart? Oder? Das kennt's vielleicht alle, oder? Und gibt's tatsächlich den richtigen Moment? Ist jetzt der Morgen? Ist morgen der richtige Moment? Und genau darüber möchte ich mit einer Expertin reden, die Frauen genau in so einer Phase begleitet. Und das ist die liebe Sabine. Bevor ich jetzt da ganz viel über die Sabine vielleicht erzählt die Sabine einfach selber ganz kurz, wer sie ist, und stellt sie vor. Also hallo, liebe Sabine. Und vielleicht magst du gerne mit der Frage dann hinterher starten, was dich dazu bewegt hat, Frauen genau in dieser schweren Phase eigentlich zu begleiten.
Hallo, danke für die Einladung. Ja, ein wichtiges und spannendes Thema, nicht immer selten ein bequemes Thema. Ich begleite Frauen tatsächlich, die sich einfach nichts mehr vormachen wollen, die sich nichts mehr schönreden wollen und sagen, ich mag jetzt einfach nicht mehr mich was verändern, und da geht es halt um Umbruch und Trennung. Warum das Thema? Meine Positionierung hat immer schon irgendwo in die Richtung, es ist immer schon in die Richtung gegangen, Frauen, denen es reicht. Und es ist immer irgendwie noch mehr in die Richtung gegangen, ich trenne mich von Partner, ich trenne mich von einem Job, ich trenne mich von einer schlechten Gewohnheit. Das hat sich irgendwie so ergeben. Gleichzeitig ist es auch meine Geschichte. Ich kenne sie, haben mich nicht einmal getrennt, und ich weiß, wie viele Gedanken, Ängste, Sorgen man hat und wie viel Schaß man sich anhören muss, also anhören lassen muss vom Umfeld, die einen klar machen, die einen nicht unterstützen, sondern eher noch Angst machen. Und das wollte eben nicht sein. Ich wollte auch Komplizen sein für Frauen, die sagen, okay, ich traue mich, ich will das durchziehen, und mit jeder Konsequenz.
Jetzt sind wir gleich voll im Thema drinnen, und ich hake da jetzt gleich ein. Du hast jetzt gesagt, du warst selber, bist auch betroffen gewesen von der Situation. Warum glaubst du, fällt so unglaublich schwer, eine Beziehung zu beenden, obwohl man vielleicht tief drinnen wahrscheinlich schon, und ich sage jetzt vielleicht wirklich schon oft ein Jahr oder sogar länger, merkt, das passt gar nicht mehr?
Ja, das ist spannend. Wir tragen trotzdem noch so viele Muster in uns herum mit diesem Trennen, ist Scheitern. Es ist sehr viel mit Scheitern verbunden. Ich habe es nicht geschafft, oder wir haben es nicht geschafft, ich bin nicht gut genug, soll ich nicht noch mehr kämpfen? Das ist uns Frauen ja sehr viel mitgegeben. Wenn es dich nur noch mehr bemüht, dann wird es schon. Und trotzdem also diese Angst der Bewertung von außen, was werden die anderen jetzt sagen, was werden die reden? Ja, ich muss mich quasi erklären. Und natürlich auch die Angst vorm Alleinsein. Das ist oft immer wieder Thema, die Angst vorm Alleinsein, wenn Kinder da sind. Ich bin dann allein für alles zuständig. Es ist so ein falsch verstandenes Pflichtgefühl, dass wir immer schauen, was denkt das Umfeld, und dass wir ein bisschen vergessen, uns zu fragen, wie wohl fühle ich mich noch in der Beziehung oder in diesem Job. Ja? Und das ist, oft verwechselt man, glaube ich, das mit noch Liebe. Das ist keine Liebe. Ich glaube, es ist eher so diese Gewohnheit, dieses lieber dieses gewohnte Unglück wie das ungewohnte Glück. Ne? Und Veränderung, ja, klingt immer gut, aber es fühlt sich scheiße an. Ja. Das Veränderung ist kein Wellnessprogramm. Das ist immer unangenehm.
Na klar, und es ist ja auch ein Stück weit, es ist ja komplett in Wahrheit out of the comfort zone, ja, wie du vorher gesagt hast. Viele bleiben vielleicht tatsächlich in dieser Beziehung aus reiner Gewohnheit, weil es gemütlich ist, weil man das kennen natürlich, ja, und alles, was wir kennen, da fühlen wir sie wohl, dieses Wohlfühlen wirklich mit einem großen Fragezeichen
versehen, absolut.
Weil ich schon
diese Gewohnheit, dieses Gemütliche weit über meinem Selbst stelle, weil Wohlfühlen ist für mich persönlich jetzt natürlich was ganz was anderes. Ja.
Absolut, absolut.
Jetzt hast du eh schon so ein bisschen die Ängste angesprochen. Was sind aus deiner Erfahrung so die häufigsten Ängste oder was sind die häufigsten Themen, die kommen oder die sogar davon abhalten, dass Frauen sich aus dieser Beziehung, aus diesem Muster, aus dem Job oder was auch immer jetzt lösen?
Ja. Ich glaube, die Top 3, die immer gleich als erster her, wenn Frauen mit diesem Gedanken zu mir kommen, ist das Erste, sie sind Teilzeit, sie sind finanziell ein bisschen abhängig oder sehr abhängig, je nachdem. Mit Kindern, er hat mir schon gleich gesagt, wenn ich mich trenne, dann kümmert er sich nicht um die Kinder, also diese ein bisschen emotionale Erpressung. Und schon, also eben diese finanzielle Unsicherheit, das mit den Kindern und das Dritte ist schon irgendwie das, was kommt danach. Und gleich hinten noch, und dann finde ich auch keinen mehr. Und das, da bin ich immer total erschüttert, wenn man sagt, wir haben nicht einmal noch die eine Beziehung fertig, denkst du schon über die nächste noch? Bitte nein. Ja. Und das ist schon, wo halt von außen eben diese Influencer immer die einflüstern, bleib doch und so schlimm ist er ja eh nicht und bemühe dich halt und denk an die Kinder. Und das macht es halt nicht leichter. Das sind halt so die Dinge, die dann im Kopf sind, aber es sind für mich immer diese Top 3 finanzielle Unsicherheit. Vielleicht auch die Verurteilung vom Umfeld mit den Kindern halt und trotzdem dieses, was kommt danach.
Du hast jetzt da gerade angesprochen, so dieses, man denkt eigentlich gerade einmal über Trennung nach und dann hat man schon die Angst, dass man vielleicht kein Neichen mehr findet. Bist du eher Team, man braucht eine gewisse Zeit, um eine Beziehung dann auch wirklich komplett zu beenden? Oder bist du Team, na gehen eine eigene Beziehung ist eh egal?
Na, also ich bin absolut Team, bleib bei dir, also finde dich selbst einmal. Weil es braucht einmal eine Zeit, bis man eine Beziehung, eine Trennung verarbeitet hat, ja. Und dass man wieder einmal zu sich selber findet und sagt, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was sind meine Werte? Was sind meine Träume, meine Wünsche? Weil wenn ich von gleich in die nächste Beziehung hupfe, glaube ich nicht, dass das der richtige Partner ist, weil ich nicht einmal noch weiß, wer der richtige Partner sein kann, weil ich noch voll im Prozess bin, ja. Es mag vielleicht schon funktionieren, keine Ahnung. Also ich bin trotzdem Fan davon. Es ist eine großartige, tolle Erfahrung, aber mit sich allein zu sein. Ja? Mhm. Weil dann bin ich wirklich nicht mehr angewiesen auf eine Beziehung, sondern ich weiß, mir geht es allein richtig gut. Und wenn ich dann wieder auf eine Beziehung eingehe, ist es ein nice to have, dann ist das dieses Sahnehäubchen. Und dann begebe ich mich in keine Abhängigkeit, dass ich sage, du musst mich glücklich machen. Nur wenn du da bist, bin ich glücklich. Das ist eigentlich eine Anmaßung und eine Verantwortung, die jemand anderen gar nicht geben kann. Und umgekehrt auch nicht. Ja. Ich würde es von meinem Partner auch nicht. Also ich will, dass der auch ohne mir glücklich sein kann.
Und man muss ja auch sagen, dass ich, wenn ich einmal allein bin und mit mir allein beschäftige, natürlich auch gegebenenfalls so hoffentlich auch Beziehungsmuster hinterfrage natürlich, ja, damit ich die nicht mitnehme. Und wo ich auch, also ich bin auch Team, es braucht einmal ein bisschen Zeit für mich, Zeit, Altes zu verarbeiten, aber natürlich auch, wie es du jetzt gesagt hast, dieses Kennenlernen und vielleicht Üben und Anführungszeichen von dem Alleine sein und dann natürlich auch dieses Positive zu erkennen. Na, Moment einmal, ich kann das sehr wohl allein.
Richtig.
Ich kann das schaffen allein. Ja. Eigentlich brauche ich keinen. Und jetzt würde ich sogar so frech sein und sagen, die Beziehung, die dann kommt, ist mein Add-on.
Richtig. Ja. Und das sind halt auch so dieses, nein, das kann ja nicht allein, der handwerklich, aber Kunde gesagt hat, naja, ich muss mir das mit ihm aber schon noch gut stellen, weil handwerklich bin ich halt nicht so begabt. Sage ich, es gibt Freunde, es gibt Verwandte und im Notfall nehme ich Geld in die Hand und lass mir es machen. Ja? Und manchmal sind die Frauen handwerklicher begabt, als sie denken. Ja? Und das sind dann so schöne Aha-Erlebnisse, wenn sie merken, ich kann alles und es ist auch schön, wenn ich mich ums Finanzielle, das ist gefährlicher, wenn der Mann das ganze Finanzielle in der Hand hat. Das ist mein Gott, das ist, und lern das und nimm es schneller in deine Hand, als du denkst. Ne? Und was du gesagt hast mit den Beziehungsmuster, darum ist es also, finde ich, wichtig für mich, ja, dass ich die Frauen ermutige, rechtzeitig zu gehen. Und dass man sich wirklich respektvoll verabschieden und auseinandergehen kann. Und wenn ich das nicht verarbeite und dann gleich in die nächste Beziehung hupf, nehme ich genau das Muster mit. Die Kränkung mit, den Kummer und was auch immer was. Also ich mache nur Copy-Paste.
Jetzt hast du ein gutes Thema angesprochen. Kann man als Frau, wobei das würde ich jetzt gar nicht so eine Frau titulieren, einen Unterschied erkennen zwischen wann bin ich jetzt tatsächlich unzufrieden und wann ist es wirklich so weit zu gehen?
Ja, ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen diese vorübergehende Unzufriedenheit, ist quasi wie so ein vorüberziehendes Gewitter. Ja? Da ist halt gerade, da gibt es einen Auslöser, da ist halt gerade unrund, ja, da sind vielleicht irgendwelche Sachen, die gerade nicht so gut rennen, und dann bessert er sich wieder. Ja? Das kann auch von außen gesteuert sein, dass eine Krankheit da ist, dass man im Job Probleme hat und dass er dann so ein bisschen raschelt in der Beziehung. Aber irgendwann reißt man sich wieder zusammen und spricht das Thema an und nähert sich wieder an. Ja? Wenn du ständig monatelang die Leere fühlst, ja? Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du denkst immer wieder drüber nach, du verlierst die immer mehr, dann ist es kein vorüberndes Gewitter mehr, dann ist es ein Klimawandel. Mhm. Ja, da ist es einfach, da geht nichts mehr, da kommst du nicht mehr raus, ja, da kann man es ja nicht mehr schönreden. Da gibt es halt dazwischen keine Phasen mehr, wo du denkst, man, eigentlich ist es eh voll schön, dass er da ist oder sie da ist. Ja. Sondern das ist durchgängig, da ist nichts mehr. Ja. Da redet man sich dazwischen ein bisschen schön, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es sind dazwischen keine Phasen mehr, wo du sagst, da haben wir wirklich wieder schöne Zeit miteinander. Weil, sagen wir es ehrlich, wir sind alle nicht durchgängig glücklich in einer Beziehung. Und meistens ab und zu glücklich, dazwischen glücklich, aber durchgängig glücklich ist niemand in seiner Beziehung. Es gibt Up and Downs, das ist ja ganz normal. Mhm. Aber wenn es durchgängig mal ist und immer mehr so du abdriftest in dieses, oh, oder du froh bist, dass er nicht daheim ist, ja, dann sollte man sich halt wirklich überlegen, ist es Gewitter oder ist es Klimawandel?
Ich finde diese Metapher mit dem Klimawandel, finde ich ja super genial, weil jetzt hast du auch gesagt, das noch ein bisschen schön reden, das machen wir ja mit dem Klimawandel tatsächlich auch, ne? Wir reden ja nur ein bisschen schön, ne? Wenn ich jetzt so Ende Mai aus meinem Fenster schaue, ist halt ja semi, ne? Aber der Klimawandel, da denke ich, den haben wir nicht.
Nein, den haben wir natürlich nicht. Natürlich nicht.
Genau. Jetzt hast du eh schon angesprochen, dass dieser, ist es ein Klimawandel, dass es ein Anzeichen quasi ist. Wenn ich den Klimawandel jetzt auf die Beziehung ummünzen müsste, was sind denn so Anzeichen oder ganz typische Anzeichen, wo man wirklich sagt, okay, und da ist es eindeutig, da gibt es einfach kein Zurück mehr. Gibt es so Stoppschilder bis daher und nicht weiter Red Flags, wie auch immer du sie nennen
willst. Ja, ja. Ich meine, abgesehen davon von den ganz argen Sachen mit Gewalt und was weiß ich was alles, ist es schon irgendwo, wenn du sagst, es gibt einfach keine Kommunikation mehr. Ja. Man tut einfach nur mal sie austauschen, maximal über diese Erledigungen, wer bringt die Mist aus, also wenn es Kinder gibt, wer bringt die Kinder irgendwo hin, aber es gibt einfach keine tiefe Kommunikation mehr. Ja, man lebt einfach nebeneinander her, man hat eine WG bestenfalls. Es gibt keine körperliche Nähe, ja. Null. Mhm. Und Gegenteil, keiner hat das Bedürfnis, im Gegenteil, es wird verwehrt. Ne? Lebensziele, wenn Lebensziele komplett auseinanderdriften, ja? Wenn einer in die Richtung geht und einer in die, ja, das ist einmal so irgendwo, man hat kein gemeinsames Ziel, keine gemeinsamen Interessen. Und wenn man so eine dauerhafte Unzufriedenheit hat, ja, wenn man wirklich merkt, man kommt da einfach nicht mehr raus, man ist einfach nicht gesehen, man wird nicht gesehen, es ist respektlos, es geht ja dann irgendwann, wird die Kommunikation nicht nur wenig, sondern sie wird ja respektlos. Es gibt keine Achtung, man, sagen wir mal, fuckt sie nur mehr an, man ist einfach nur mehr grauslich zueinander. Und wo es halt wirklich nichts mehr gibt, oder wenn man sich emotional erschöpft ist, weil, so wie es bei Frauen ist, 90% der ganzen Hockmann einer hängt, ja. Das ist einfach irgendwann nicht mehr sexy. Ja. Also, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir dann irgendwann gedacht, wenn ich schon alleinerziehend sein muss, dann bin ich bitte gern offiziell. Und das ist irgendwie unbefriedigend. Ja, oder wenn Männer meinen, sie kommen nur auf Besuch haben und die Frauen kümmern sich um alles allein, das wird irgendwann einmal, das wird ein Thema. Ja. Weil du hast keine Gemeinsamkeiten mehr. Und ich glaube, irgendwann ist der Moment da, wo so melken tote Kuh, da geht nichts mehr. Da kannst du es auch nicht mehr schön reden.
Gibt's, also ich kann mir schon vorstellen, dass es, wie wir vorher besprochen haben, Gewohnheit, Ängste etc. Und natürlich auch wahrscheinlich die Überlegung oder die Angst, ist es tatsächlich die richtige Entscheidung zu gehen? Da spielt für mich natürlich auch so dieses Thema, gibt es den richtigen Zeitpunkt für sowas? Ja, weil jetzt könnte man natürlich sagen, naja, nach 2 Jahren ist es vielleicht leichter, weil es waren ja erst 2 Jahre, aber andersrum, wenn ich mir denke, naja, wenn ich 20 Jahre mit einem zusammen bin und ich lebe die letzten 10 Jahre eh nicht mehr in einer WG miteinander, könnte es ja auch vielleicht leicht sein. Ne?
Also den idealen Zeitpunkt gibt es sowieso nie, gar nie. Ja? Also der ist einfach nie da. Ja? Ich glaube, dass der ideale Zeitpunkt ist da, wenn man irgendwann sagt, ich gehe trotz Angst. Ja, weil Veränderung macht Angst. Mhm. Es wird unwirklicher, wenn man sagt, der Schmerz ist eben so groß, dass ich trotzdem gehe. Und dann wird das Gefühl, also bei mir zumindest, war's, irgendwann wird es dann ganz klar und leicht. Irgendwann hatte ich dann den Plan, der eh schon im Kopf irgendwie da war. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mit jeder Konsequenz gesagt habe, mir ist es wurscht, was alle anderen sagen und denken, ich halte das hier nicht mehr aus. Ich muss gehen, das bin ich mir schuldig. Mhm. Dann ist der Zeitpunkt einfach da. Mehr ist es, also ob das jetzt, tun wir es noch probieren. Irgendwann hat man gefühlt einen Check gehabt. Ich bin sicher, bin ich dafür, dass man nicht sofort alles hinhaut, aber ich bin auch dafür, dass man rechtzeitig geht.
Würdest du sagen, dass jede Frau diesen bestimmten Moment dann merkt?
Schwierig. Also ich glaube, dass wir Frauen dazu neigen, zum Aushalten, zum noch kämpfen und noch einmal probieren und sehr viel in die Beziehung investieren. Es ist ein, ich habe mit Psychotherapeuten, die Beziehungen begleiten, sehr viel zusammengearbeitet. Es sind sicher, also es ist jetzt meine Schätzung, aber meistens 80%, glaube ich, sind es die Frauen, die sich kümmern darum, dass es um eine Paarbeziehung geht, dass man eine Paartherapie macht. Ja. Oft verweigern das sogar die Männer. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Frauen sehr viel sich bemühen um die Beziehung und kämpfen. Ja. Ich meine, ich arbeite nur mit Frauen, ich kann es halt jetzt nur aus meiner Erfahrung. Ja. Ja. Es gibt sicher Männer, die kämpfen, aber es ist, und ich glaube, da verpasst man oft so diesen Moment und geht, glaube ich, zu weit. Und manche Frauen entscheiden sich halt wirklich zum Bleiben, zum Aushalten, weil sie die Vorbilder haben in der Familie, dass man einfach bleibt. Ja. Weil sie sich nicht trauen. Man ist ja alles legitim, ja. Oder halt, sie gehen sehr, sehr spät, wo die Wertschätzung zueinander schon so, Entschuldigung, im Eimer ist, ja, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Da wird halt die Trennung richtig schier. Also, ich glaube, wir sind angehalten, mehr in uns zu hören und ehrlich zu uns selber zu sein und sagen, es ist vorbei. Sagen wir sie ganz ehrlich, es ist vorbei und versuchen wir es einfach gut zu Ende zu bringen.
Wenn wir schon so beim Thema, okay, es geht in Richtung Trennung, bei dem Thema sind, so würde ich eigentlich sagen, was sind so die ersten, wie geht man es an? So, wie geht eine Trennung an, wenn ich schon noch, und ich meine, das wird, schätze ich jetzt einmal, auch bei den meisten Menschen so sein, die noch emotional an der Beziehung hängen, und ich sage jetzt einfach, dass wir sind ja alle keine Gefühlsklotze, ja.
Nein.
Ja. Kann natürlich emotional hängen an der Beziehung, an der Person, aber im Kopf weiß ich schon, dass es einfach nicht mehr passt.
Ich glaube, da geht es einfach darum, dass man sich erlauben darf, beides zu fühlen. Ja. Einerseits diese Liebe, die einmal war und vielleicht noch ein bisschen da ist, so ein Gefühl halt, und die Klarheit, dass es einfach nicht mehr ausreicht. Und das darf man auch wieder aushalten, ja. Dass das einfach sich das so verändert hat. Und es braucht den Mut, diesen inneren Kampf zu halten und sagen, okay, es ist jetzt so. Und warum ist es vielleicht auch hilfreich, einen neutralen Dritten hinzuzuziehen, ja, der vielleicht da vermittelt, der die Kommunikation ein bisschen leitet und der mit dir gemeinsam oder mit den beiden gemeinsam einen Plan macht. Weil da geht es ja um einiges, vor allem wenn Kinder da sind, um noch mehr. Da geht es um Finanzielles und darum appelliere ich ja immer dran, also wirklich rechtzeitig zu gehen, damit man noch auf Augenhöhe sich verabschieden kann. Weil wenn es dann nur mehr um Auge und Auge, Zahn und Zahn geht, sind beide blind und beide zahnlos. Und das bringt genau gar nichts. Und das ist das, was ich halt erlebe bei Trennungen, wo ich halt mit Anwältinnen zusammenarbeite. Das ist alles nicht mehr, das ist ja alles nicht mehr normal, was da abgeht. Weil da geht es nicht mehr um, mir geht das, mir geht das. Da geht es ja einfach nur mehr um das, dass ich den anderen ans eine wirke. Und das finde ich einfach schade. Ja. Das könnte man vielleicht ein bisschen vermeiden, wenn man halt rechtzeitig geht und halt sich verabschiedet. Und da ist es halt, natürlich kann es dann sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen ein Gefühl in mir habe. Aber ich muss mir halt auch eingestehen, dass das nicht mehr reicht. Und dann das auch in einem Gespräch, dass man miteinander redet, endlich einmal redet und sagt, du, einer muss die Krot fressen und muss am Tisch haben, ja. Und der andere ist vielleicht sogar erleichtert, weil er es genauso fühlt, ja. Das ist ja klar, ne?
Ja, wie ihr jetzt gehört habt, es ist, ich weiß eh, ich muss immer wieder sagen, aber Kommunikation ist einfach alles. Und ja, ihr wisst eh, ich bin kein Fan von zu Tode reden, aber Fakt ist, ohne Kommunikation funktioniert es einfach nicht. Und jetzt habe ich schon für heute meinen Podcast und einige GästInnen gehabt. Es kommt immer wieder zu dem Thema, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen gute Kommunikation. Weil wir jetzt natürlich auch bei dem Thema sind von der Kommunikation, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das gerade bei dem Thema, wenn dann vielleicht Kränkungen da sind, dann könnte man vielleicht ein bisschen von einem beleidigten Ego reden. Wie kann dann eine Kommunikation funktionieren, ohne dass sie vielleicht gleich hinhockt am anderen? Oder beziehungsweise oft ist es ja so, dass man dann sagt, na, so habe ich es ja gar nicht gemeint. Und mein Gegenüber hat es aber sofort als, wie soll ich sagen, du bist schuld aufgepasst.
Ja, na, du hast ja schon das Richtige angefangen. Du bist, ja. Mhm. Also diese klassische Kommunikation, die man eigentlich in jeder Situation verwenden sollte, diese Ich-Botschaften, ja. Und ich fühle mich oder ich bin immer mehr und nicht du bist, ja, oder du hast. Immer, nie, ja, diese ganzen, die ja im Streit immer passieren. Und es gibt halt immer zwei Wahrheiten, ja. Man muss halt manchmal dann, der andere sieht es vielleicht nicht so, das muss man respektieren. Also we agree to disagree, das ist ja die Königsdisziplin, dass man sagt, wir sind uns halt hier einfach nicht einig. Und dass man diese Kommunikation nicht wie eine Gerichtsverhandlung machen. Ja. Das ist genau da, so artet es immer aus. Ja. Dieses, dass man respektvoll miteinander umgeht, sowohl in der Beziehung als auch dann bei der Trennung. Ja. Weil mit du bist und hast, gehst sofort in die Anklage und der andere geht sofort in die Verteidigung. Darum finde ich dieses Spiegeln von der Imagotherapie eine gute Möglichkeit, dass ich sage, ich sage dir jetzt was und bitte spiegel mich, also wiederhole es 1:1. Und du musst es weder gut finden noch schlecht finden, aber dann spürst du vielleicht ein bisschen, wie es mir geht.
Ich glaube auch, dass es natürlich sinnvoll ist, du hast das eh schon erwähnt, sich gerade in so einer Phase dann jemanden Dritten zu holen, Hilfe von außen zu holen, ja. Weil natürlich diese dritte Person auch dann natürlich, und das merke ich ja auch bei mir in der Praxis, wenn man sagt, man fungiert auch so ein bisschen als Schiedsrichter.
Oder Dolmetscher.
Oder Dolmetscher, genau, dass man sagen kann, okay, man hat da jemanden, der schaut ein bisschen drauf, dass es eben nicht. Aus dem Ruder läuft, dass man darauf achtet, was und wie gesprochen wird. Richtig. Und ich glaube, dass das schon Sinn macht und ich glaube auch, dass das Sinn macht natürlich gerade in solchen Situationen natürlich auch. Ja,
ja, unbedingt. Und das mache ich ja auch mit meinen Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, dass wir eben auch Kommunikation üben, ja. In jeder Hinsicht, ja, dieses wie spreche ich, oder gerade wenn es hoch Eskalationsstufen gibt, dann lass sie nicht provozieren, ja, wenn er wieder anfängt zum Stänkern, ja, weil das ist ja oft System, dass sie die Frauen so ein bisschen ärgern wollen oder emotional schwächen wollen, damit es bei Gerichtsverhandlungen halt dann als hysterisch dargestellt werden, dass wir das wirklich üben, ja, dass ich sage, bleib sachlich, ja, ruf mich vorher oder nachher an, da kannst wütend, traurig, böse, alles sein, aber bitte lass dich nicht provozieren, weil das kostet extrem viel Energie und bringt nichts, ja, das ist eine heikle Phase und wie du richtig sagst, da braucht es wirklich sehr oft jemanden von außerhalb, der da neutral drüber schaut und so ein bisschen deeskaliert. Sei es jetzt in Paarform oder allein.
Und ich möchte jetzt auch kurz die Flagge für alle Männer, die jetzt zuhören, erheben. Natürlich kann das umgekehrt genauso passieren. Das, ja. Wir Frauen kennen genauso, sage ich jetzt einmal, warte, jetzt fällt mir kein passendes Wort ein. Na, wir können auch deppert sein, ich sage es jetzt einfach so wie es ist, ja. Und auch Männer müssen sie dann gegebenenfalls Hilfe suchen oder wie auch immer, ja. Aber in meinem Podcast habe ich ja die Expertin, die Sabine, eingeladen, die sie eben speziell für Frauen einsetzt und mit Frauen arbeitet. Aber, liebe Männer, ich weiß schon, das gilt für beide, liebe, ja. Wir haben vorher, du hast das vorher angesprochen gehabt, dass so nach der Beziehung sofort irgendwie in eine neue Beziehung hüpfen, ich nenne sie einmal Beziehungshopping, dass das ein Fehler sein kann, ich sage es bewusst kann. Kennst du oder was würdest du sagen, sind die häufigsten Fehler, die so passieren nach einer Trennung, wo man hineintappen kann?
Also der eine Fehler ist eben, dass man zu schnell in eine Beziehung wieder geht, wenn man für mich gefühlt einfach noch nicht bereit ist, ja, dass man dieses Alleinsein nicht aushaltet. Und da sind wir schon wieder beim Aushalten, dass man die Gefühle nicht zulässt. Ja. Das ist einfach, es gibt diese 7 Phasen der Trennung und da gibt es halt dieses Wut, dieses Trauer, dass man das auch zulassen darf, ja, dass das einfach auch sein darf, dass man zwar erleichtert ist, dass die Trennung vielleicht jetzt durch ist, Aber dass halt dann vielleicht so ein Loch kommt und sagt, na, irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so nach Chaka-Chaka an oder es gibt diese Chaka-Chaka-Phase und dann gibt es diesen Durchhänger noch. Darum mache ich immer gern so ein, zwei Monate nachher noch so ein Check-in bei meinen Coachings, um das ein bisschen abzufangen, weil den Schmerz darf man dann auch aushalten und dieses Verabschieden, und das ist eine Verabschiedung, das ist eine Trauer, ja, man hat eine Beziehung beerdigt, ja, und das darf man ruhig zelebrieren von mir aus und loslassen in jeder Form und sich verabschieden und sagen, okay, er war aber trotzdem oder sie war trotzdem ein Teil meines Lebens und nicht so cut und gibt's immer ein Ding. Na, ja, und es wird mit jedem Monat und mit jedem Jahr natürlich besser. Oder, und das, was Neues, sich selber die Schuld zu geben oder nur dem anderen die Schuld zu geben, na, beide haben was dazu beigetragen. Immer, ja. Es ist, man mit Rückblick kann man das wirklich sagen, ich habe Trennung hinter mir, ich habe Krisen hinter mir. Ich habe es nicht gern gehört, wenn man mir dann auch eine Teilschuld zuordnen wollte, da war ich sehr grantig und sehr bäs. Mit Abstand habe ich es verstanden, was auch mein Anteil war. Das habe ich zum Anlass genommen, auch daran zu arbeiten. Ja. Also diese Schuldfrage braucht man nicht mehr diskutieren. Ja. Das ist dann irgendwie gegessen und das macht nur schlecht für die Zukunft. Ne. Ja, und was vielleicht noch eine Gefahr ist, dass man dann wieder zurückgeht oder wieder mit dem Ex was anfängt, weil irgendwie man doch traurig ist, das ist, kann funktionieren, das ist so wie mit jemandem neichen, muss aber auch nicht. Ne.
Genau, wie hat die Mama und die Oma, glaube ich, hat es auch schon immer gesagt, Aufwand
trägt nur das Gulasch. Genau, das habe ich auch im Kopf gehabt.
Ja, also ist noch einmal, das ist wie mit in die nächste Beziehung rufen. Es wird sich einen Prozentsatz geben, wo es wieder funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, der Großteil ist nicht so schlau. Und weil du vorher gesagt hast, das möchte ich auch nochmal betonen, weil das merke ich auch oft, wenn ich Paare bei mir in der Praxis habe. Schuldzuweisungen bringen gar nichts. Und ich weiß schon, dass man es vielleicht in dem Moment nicht hören will, vor allem, wenn man vielleicht der Initiator oder die Initiatorin ist, dass man sagt, okay, wir tun was. Eine Beziehung gehört immer beiden. Beide tragen dazu bei, dass es funktioniert und beide tragen auch dazu bei, dass es scheitert. Es gehört einfach alle zwar. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon, und ich glaube, da neigen ja wirklich, da muss ich jetzt auch sagen, da neigen eher wir Frauen dazu, dass wir haben eh generell oft, ich schmeiße jetzt den Großteil der Frauen in den Topf, sorry dafür, wir haben oft Thema mit einem Selbstwertgefühl oder eh generell schon wenig vielleicht. Und ich konnte mir vorstellen, dass natürlich nach einer Trennung das noch einmal mehr in den Keller sinkt.
Absolut.
Wie tust du da mit wieder, okay, wie kann es besser werden? Wie motivierst du da?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, weil sich das genauso wie du, darum finde ich diese Phase auch total wichtig. Dieses, dass mein Wert eben nicht an einer Partnerschaft hängt. Darum poche ich auf das, so dass du bist genug allein, so wie du bist. Du bist gut genug, so wie es jetzt rennt. Und da sind so diese Minischritte, dieses was macht mich aus? Ja, was sind meine Werte? Wie geht's mir? Ja, was brauche ich? Ja, diese Selbstversorge, die sie ja oft verlernt haben in jeder Hinsicht, ja, zu spüren, was brauche ich eigentlich? Ja, und dann zu schauen, wo möchte ich mich gern hinentwickeln? Ja, was sind meine Ziele, die ich jetzt anpassen darf für mich oder vielleicht, dass ich noch meine Kinder mitdenke und dann sind wir halt schon fertig. Und dass ich mich wieder neu entdecken darf und dass das nichts damit zu tun hat, dass ich gescheitert bin. Ja. Für mich war das erste Geschieden, war für mich gescheitert. Das Punkt, das hat mir einen richtigen Stich gegeben. Ja. Also ich bin gescheitert, ich habe es nicht geschafft. Ja. Aber es kann ja ein gescheitert sein, okay, ich habe es probiert und wir waren gescheit genug, es rechtzeitig zu beenden. Ja. Und einfach in neue Beziehungen zu investieren. Nicht Beziehungen als Partnerschaft, sondern in Freundschaften. Sich mit Frauen vielleicht zu vernetzen und anzufreunden, die den Weg schon gegangen sind und wo man sieht, hey, das ist richtig, die hat das richtig cool gemacht. Ja. Also sich einfach diesen neue Ziele zu setzen, ja. Also so wirklich sich in den, wo sie ja immer predige, auch in Beziehungen, sich an Nummer eins zu stellen. Und dann gibt es einmal lang nichts und dann kommen auch erst die Kinder. Ja, bei Müttern ist es so, nur ein voller Krug kann Wasser geben. Wenn die Mutter ausbrennt, haben die Kinder nichts davon. Oder sich aufopfert und dann traurig ist, weil die Kinder keinen Papa haben, das bringt denen Kindern nichts. Sondern die wollen eine coole Mutter, die sagt, okay, wir kriegen das hin, passt schon. Also da geht es wirklich darum, vielleicht auch sich hier Hilfe zu holen und sagen, ich möchte mich wieder neu entdecken, ich möchte Ziele haben, ich möchte mich wieder finden. Also ich mache das dann immer so, eben dieses Vision Board, was tun wir nach der Scheidung? Das ist schon immer während der Scheidung, dass wir sagen, was ist dann das Ziel? Ja, das sind oft so berührende Sachen. Und ich sage, ich wollte immer schon einmal einen Englischkurs machen oder ich wollte immer schon einen Kotz, aber er hat mir das nicht erlaubt. Ja. Mhm. Das sind dann so Befreiungsmomente, wo man sagt, ich entscheide das jetzt. Ich entscheide in der Küche, ob die Fliesen grün, gelb oder weiß ich nicht, rot sind. Also in die Verantwortung zu gehen und zu wachsen. Ja. Und das darf man so Stück für Stück in Minischritten entdecken.
Das mit dem Vision Board stelle ich mir jetzt richtig, richtig lässig vor und sehr cool vor. Und ich muss auch sagen, das klingt oft so platt, wenn man sagt, du musst auf dich schauen und du musst wissen, wer du bist und du musst wissen, wie viel du dir selbst wert bist. Aber liebe Leute, merkt euch eins, wenn ihr das und zwar wirklich, wirklich verstanden habt, dann könnt ihr vielleicht sagen, es ist platt. Aber ich glaube, dass die wenigsten tatsächlich verstehen, wie viel sie selbst wert sind und was eigene Selbstfürsorge tatsächlich bedeutet. Weil es nach wie vor ganz, mir ist es jetzt wieder eingefallen, wie du gesagt hast, dass man sich an erster Stelle stehen muss und dann kommt lang nichts, weil es immer noch Thema ist, dass Menschen nicht einen Funken, eine Ahnung haben, was der Unterschied ist zwischen Selbstfürsorge und Egoismus. Und das ist total schade, weil ich bin auch der Meinung, dass ich nur gut funktionieren kann, wenn ich an erster Stelle auf mich selber schaue.
Richtig.
Und ich stelle meinen Klienten dann oft die Frage, und das ist immer ganz witzig, weil es sehr, sehr oft mit riesengroßen Fragezeichen beantwortet wird, wenn ich die Frage stelle, wie oft lädst du denn dein Handy auf?
Da kommt nämlich das sofort gleich her.
Ja. Einmal am Tag oder sogar zweimal am Tag. Mhm. Wenn du aber dann fragst, wie oft schaust du auf die? Wie oft tust du was für die? Wie oft lädst du deine Akkus auf?
Ja.
Da kommt gar nichts. Dann kommt nämlich noch nichts. Dann kommen Fragezeichen und die Leute wissen es einfach nicht. Und das ist super, super traurig.
Ja, und das ist, wie willst du dann deine eigene Wahrheit finden? Wie willst du wissen, was dir selber gut tut, deine Bedürfnisse? Wie willst du wissen, was du brauchst, wenn du nicht einmal dich selber fragst, wie geht's dir eigentlich heute?
Genau, und nämlich die ehrlich fragst, wie geht's dir denn heute?
Und
nicht nur so wie in einem Smalltalk beantwortest.
Ja, richtig.
Okay, gut, danke.
Ja, okay. Und reden wir schon weiter und dann tun wir wieder irgendwas drüber tun, dass wir das nicht spüren. Ne? Und das einfach dorthin zu hören und sagen, was brauche ich, damit die gut funktionieren kann, aber ich sage nicht funktionieren im klassischen Sinn, sondern dass ich für mich gut funktionieren kann, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich mein Leben genießen kann und was ich brauche. Und das ist durchgängig wichtig und natürlich in so Umbruchsphasen ist es doppelt und dreifach wichtig, weil da bin ich in einer Krisensituation, ich bin in einer Umbruchsphase, das kostet Energie und Kraft und umso besser ist es, zu wissen, was brauche ich, dass ich mich gut auflade, um diesen Wahnsinn einfach auszuhalten.
Ich möchte jetzt noch, bevor wir schon fast wieder zum Ende kommen, und ich weiß, dass das sicher dann ein Riesenthema sein kann, ich möchte es trotzdem ganz kurz einbringen, beziehungsweise die Fragen, das Thema Kinder muss ich noch einbringen. Ich weiß, es ist ein Riesenthema, aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir es einmal kurz angreifen. Was würdest du sagen, müssen Frauen beachten, wenn Kinder im Spiel sind? Weil ich glaube schon, dass es da natürlich, dass Frauen da noch einmal mehr vielleicht mit Vorsicht agieren, um wirklich verantwortungsvoll zu handeln.
Absolut, also kenne ich aus eigener Erfahrung, ich bin ja selber Mama und ich habe mich getrennt, wie meine Tochter 4 war. Ich weiß, dass das Hauptthema war, warum ich so lange gerungen habe. Ich wollte mein Kind den Wohnsitz nicht nehmen. Für mich war klar, dass ich es nach Hause ausziehe. Ich wollte den Vater nicht nehmen. Und gleichzeitig ist mir aber irgendwann bewusst worden, ich nehme mir nichts, weil es findet hier nichts mehr statt, was Familie ist. Ja. Da ist halt wirklich, wirklich gut hinzuhören und sagen, sind es nur mehr die Kinder? Und ich glaube, Kindern vorzuleben, also Kindern eine komische Beziehung oder eine nicht intakte Beziehung vorzuleben oder eine vielleicht respektlose Beziehung vorzuleben, finde ich sehr, sehr problematisch. Ja. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man seinen Kindern vorlebt, ich stehe für das ein, was ich für wichtig halte. Und Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sie brauchen authentische Eltern, sie brauchen lebendige Eltern. Und da lernen sie auch was Wertvolles und man soll sie nicht aus diesem Konflikt heraushalten, aber man soll ihnen das kindergerecht erklären Und das Wichtige ist, so ist es wieder mit diesem Trennzeug auf Augenhöhe, dass die Kinder halt dann nicht zum Spielball werden oder zu diesen über die Kinder, wir gehen jetzt an seine oder er an seine, sondern einfach zu sagen, wir trennen uns zwar als Paar, aber wir bleiben Eltern. Und das muss einfach im Fokus bleiben. Und ich weiß, dass es für Mütter ist nicht schwierig ist, weil halt immer nur dieses Vater-Mutter-Kind-Denken, ja, und irgendwie, und da wieder diese Influencer von außen kommen mit diesem, denk doch an die Kinder und da kommt ja kein Vater. Der hat mir dann so viel Scheiße eingeredet, ja, wo man dann echt sagen muss, na, ich weiß, dass das für mein Kind einfach besser ist, ja. Und da bin ich auch wieder ein Fan davon, dass man vielleicht gemeinsam sich was überlegt, auf Augenhöhe als Eltern. Es ist eine unbequeme Entscheidung, weil du die Kinder natürlich mitnimmst in diese Entscheidung und sie sind halt keine kleinen Erwachsenen, die dieses Drama verstehen. Die sind Kinder und haben diese Sicht, die halt gerade abgeht. Die brauchen keinen Perfektionismus. Die wollen einfach authentische, ehrliche Eltern und denen kann man auch kindgerecht erklären, ich bin jetzt gerade traurig, weil der Papa und ich nicht mehr zusammen wohnen, aber es ist besser für uns oder wie immer, ja. Man kann es ihnen erklären, man soll sie auch mitnehmen und auch hier lohnt es sich vielleicht über eine Begleitung nachzudenken. Weil wenn die Kinder darunter leiden, wird es richtig schier.
Ich glaube nämlich auch, was mir dazu einfällt, ist, ich erlebe das ja auch öfters in der Praxis und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Kinder das sowieso mitkriegen. Eltern glauben zu wissen, dass sie machen das nur für die Kinder, sie versuchen zusammenbleiben aufgrund von den Kindern und glauben tatsächlich, dass Kinder das nicht checken. Aber Kinder sind so viel schlauer, als die Erwachsenen oft denken, weil Kinder ganz, ganz viel intuitiv mitkriegen. Die spüren das vor allem, weil die kennen das nur mit dem Spüren und Wahrnehmen, das, was wir Erwachsenen oft gelernt haben. Ja. Die merken das, wenn mit Mama und Papa was nicht in Ordnung ist.
Sicher.
Ich bin auch voll der Meinung, dass man Kindern das kindartgerecht erklären kann, was gerade Sache ist. Weil ich glaube, warum kann man zu Kindern nicht ehrlich sein? Warum nimmt man ihnen das Recht, ihnen die Wahrheit zu sagen? Klar muss ich aufpassen, wo sie sagen und wie ich sage, keine Frage. Ja. Aber ich kann das sagen. Und weil du es vorher auch angesprochen hast, ich glaube auch, dass das bei einer Trennung, wenn Kinder im Spiel sind, würde ich sogar sagen, dass das die Königsdisziplin ist, die Kinder nicht zum Spielball zu machen. Ja. Und ohne, dass ich es jetzt wirklich aus irgendeiner Studie gelesen habe, würde ich sogar sagen, dass das, weiß ich nicht, also wirklich der Großteil, ich möchte jetzt gar keine Prozente sagen, aber ich glaube, dass wirklich der Großteil nämlich genau das nicht schafft, dass das Kind zum Spielball wird und irgendwie das über den Rücken der Kinder aufgetragen wird, was einfach total fatal sein kann.
Na, das ist ganz furchtbar und das ist mir immer irrsinnig wichtig, wenn ich halt mitkriege, dass Kinder im Spiel sind, dass ich, bei uns ist halt die gegenseitig der Mann, ja, das wird umgekehrt, also dass ich immer trotzdem sage, steig aus dem aus. Wenn ich am Anfang versuche, da keine Konfrontation zu bieten, steig einfach aus diesem Teufelskreis raus. Also irgendwer muss außer. Weil wenn der Zweite mitmacht, geht es immer weiter. Ich habe nicht einmal in diesen Generationen-Workshops erlebt, wenn dann Erwachsene sitzen, 50, 60 Jahre alt und nur immer total warnen und verletzt sind über die Dinge, die damals passiert sind. Ja, und das, ich glaube, das sollte man sich einfach immer vor Augen halten, was man den Kindern damit antut, wenn man da anfängt, den Rosenkrieg über die Kinder zu kämpfen. Weil das ist einfach, der Preis ist so hoch, ja. Mhm. Die Kinder kennen nichts dafür, dass die zwei Erwachsenen, Entschuldigung, steppert sind, dass sie das hinkriegen. Dann muss man bitchen, ja. Und das habe ich ja damals zu meinem Ex mal gesagt, von mir ruf mich an, schimpf mich, sei deppert zu mir, aber lass bitte das Kind in Ruhe. Die kann nichts dafür. Es ist natürlich mal ohnmächtig, wenn die Gegenseite es nicht und nicht kapiert. Das ist furchtbar und ich leide da jedes Mal mit. Aber umso mehr bin ich dann dabei, die Frauen oder Männer, wenn es Männer betrifft, zu stärken und zu unterstützen und sagen, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Und natürlich, wenn es dann ganz arg wird mit Psychologen, was weiß ich, was alles, das ist halt dann schon eh der Worst Case. Aber wenn man beide so halbwegs in der Vernunft noch ist, dass man so, wisst ihr, was ihr eigentlich dem Kind dann auch tut, sie wird mit 20 dann bei der Leuten sitzen, was komplett gestört ist, weil die Eltern sie so aufführen. Worst case. Ist das notwendig? Sie dürfen beide. Ich habe damals meiner Tochter so ein bisschen versucht, das so schmackhaft zu machen, sage ich, schau, das ist dann, du hast dann zwei Kinderzimmer und zwei Zahnbürsten und also irgendwie so. Natürlich war sie nicht happy, aber es war für sie, glaube ich, solange wir normal waren, war es für sie halbwegs okay. Und dieses Hin und Her, natürlich ist es organisatorisch ein super Chaos. Du diskutierst über Weihnachten, Geburtstag, es ist mühsam. Also ich habe das alles hinter mir und es ist oft sehr grauslich und wirklich einfach unangenehm. Ja? Mhm. Weil sie halt Erwachsene manchmal dümmer benehmen wie Kinder. Aber da ist guter Rat teuer. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass zumindest einer sich aus diesem System nimmt und sagt, ich stehe für diese Konfrontation und für die Diskussion nicht mehr zur Verfügung. Bleibe sachlich, ich lasse mich nicht hin und versuche mein Kind zu schützen, aber gleichzeitig nicht so dieses, du kriegst das nicht, ja. Also, sondern das Kind hat trotzdem Recht auf beide Elternteile.
Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende, die Zeit rennt, aber eine letzte Frage habe ich noch, liebe Sabine. Nein, stimmt nicht, es sind schon wieder mal zwei. Ich weiß, dass ich dann doch auch viele Frauen habe, die zuhören, wenn es jetzt sogar wahrscheinlich der größere Part ist, wie auch immer. Wenn jetzt, egal welche Frau da draußen den Podcast hört und vielleicht eh schon länger unglücklich ist und denkt, sie möchte sie drinnen, sie weiß nicht und hin und her, aber sie kommt natürlich nicht ins Tun, was würdest du der sagen?
Ich würde sie einmal fragen, was ist der Preis zu bleiben?
Gute Frage.
Mhm. Was ist der Preis zu bleiben? Und dieser Schmerz oder dieser Gedanken, die sind ja eine Botschaft. Was würde diese Botschaft sagen? Ja. Dann frage ich immer gern, woher kommt denn die Angst, dass du nicht gehen darfst? Wer redet denn da in dir? Das haben wir, da reden ja wieder alle mit, die rund um uns sind und unsere Vorfahren und was weiß ich was alles. Also sich einmal ehrlich diese Fragen zu beantworten und danach muss keine große Entscheidung treffen, weil diese Veränderung beginnt nicht immer so wie in den Hollywood-Filmen mit so einem großen Knall. Ja, das geht schleichend, ja. Und einfach zu sagen, ich entscheide mich heute, einen Schritt in diese Richtung zu gehen, dass ich einmal schaue, also bei mir war es halt so, dass ich halt wirklich einen Plan gemacht habe, ich brauche Geld auf der Seite, das war mir klar. Was kostet eine Wohnung geht's überhaupt so, ja. Dass ich mir einen Plan gemacht habe, ja. Wer könnten meine Verbündeten sein? Muss ich am Job was ändern? Dass ich mir einfach so ganz unromantisch eine Checkliste mache, das mache ich mit meinen Kundinnen immer, sage, was braucht man, dass du über das gut nachdenken kannst. Geh einmal zu einer Anmeldung und lass dich über deine Rechte beraten. Weil wir haben oft so einen riesen Angstwolkerl über uns, was zum Teil gar nicht stimmt. Weil die Leute sagen, du kriegst nichts und der vernichtet dich und bla bla bla. Also Klarheit und Wissen ist einfach der Macht. Ja. Und zu sagen, ich bin jetzt, und dann wäre ich sicherer. Dann wird diese Angst ein bisschen eingedämpft. Die darf auch, die wird da mit sein, das ist nicht das Thema. Aber einfach zu sagen, ich triff heute eine Entscheidung, einen Schritt zu machen. Und wenn es nur ist, dass ich mir meine Finanzen einmal anschaue. Ja? Was braucht es denn, dass ich gehen kann? Oder ich gehe einmal zu einem Coaching. Oder ich erkundige mich einmal bei einer Anwältin, was mir zustehen.
So ein bisschen klingt so noch ein bisschen ein Fahrplan, aber so wie es du jetzt sagst, ich glaube schon, dass ganz, ganz oft einfach Unwissen
absolut
so viel Angst ja schürt, ja, dass es weitaus länger braucht, irgendeinen Schritt zu machen, als dass ich mich mal tatsächlich mit dem ja Thema beschäftige. Jetzt ist dann tatsächlich meine letzte Frage. Sabine, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wenn jetzt irgendeine Frau, die das jetzt hört und sagt, puh, ich glaube, ich brauche Hilfe. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Also ich bin in Wien, also ich arbeite online und offline im 6. Bezirk in der Praxis. Also ich arbeite entweder in Paketen oder in Stunden. Ich passe es an den Bedürfnissen der Frauen an, weil ich weiß, diese Phasen sind sehr, sehr heikel. Also ich habe meine Begleitung in drei Phasen getrennt. Das ist die Bleiben- oder Gehen-Phase. Während der Trennung und nach der Trennung oder halt den Gesamtprozess. Und je nachdem, wo man gerade steht, kann man sich halt anschauen. Und bei mir gibt es eben diesen Fahrplan, dass wir uns eben anschauen, was brauche ich für die Entscheidung. Während der Trennung, ich arbeite auch mit Anwältinnen zusammen, ich werde im Herbst mit einer Anwältin so eine Veranstaltung machen, wo wir eben so diese Best-of-Fragen vielleicht einmal beantworten, um Klarheit zu bringen. Also ich arbeite sehr individuell, weil ja weiß, gerade mit Kindern geht es nicht immer. Wir können 2 Stunden machen, wir können vor Verhandlungen eine halbe Stunde online. Also ich mache das sehr, sehr angepasst an die Frauen, weil ich eben weiß, wie wichtig eine Begleitung in der Phase ist. Aber sie muss ja sehr gut angepasst an die Lebensumstände der Frauen sein.
Na gut, meine Lieben und liebe Sabine, dir einen lieben Dank
fürs Anhören
in meinem Podcast, dass du dir da meine Fragen gestellt hast. Und ich verlinke euch natürlich wie immer in den Shownotes der Sabine ihren Insta-Account und der Sabine ihr Homepage, damit ihr, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, das einfach machen könnt. Und falls ihr Fragen habt oder falls ihr euch jetzt denkt, wie funktioniert das und wie funktioniert das, meldet euch einfach. Entweder kann ich es beantworten, ansonsten glaube ich einfach, ohne wieder einmal gefragt zu haben, kann ich sicher an die Sabine weiterleiten. Die Sabine wird es euch dann beantworten. Also meine Lieben, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.